Stell dir vor, du bist einsam. Stell dir vor, du bist nicht nur alleine, weil du es willst, sondern weil du musst. Stell dir vor, du bist nicht nur einsam, sondern auch krank. Und stell dir vor, du bist einsam, weil du krank bist. Stell dir vor, keiner kommt dich besuchen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Stell dir vor, die Menschen reden über dich und sagen, du bist unwürdig. Stell dir heute Morgen vor, dass du einsam bist und dass keiner dich hört und keiner dich sehen will. Viele Menschen kennen das. Niemand von uns würde sagen, ich bin gerne krank. Und niemand von uns würde sagen, ich bin gerne einsam. Und ich meine nicht alleine. Wir alle sind gerne mal alleine. Wir alle suchen uns manchmal das Alleine-Sein, wenn es zu viel wird. Aber manche Menschen sind einsam. Und es hat diese emotionale Schwere. Ich möchte gar nicht alleine sein. Ich möchte auch nicht krank sein. Ich möchte gesund sein. Ich möchte am Leben teilnehmen, wie alle anderen auch. Aber warum darf ich das nicht? Warum bin ich krank? Warum bin ich alleine? Ich möchte mit euch eine Reise machen in das 5. Kapitel von Markus, wo Jesus gerade von einer Reise zurückkehrt, wo er gerade die Heiden besucht hat, die Ungläubigen auf der anderen Seite des Sees. Und er hat das Paradebeispiel, er hat den Menschen besucht, der das Aushängeschild für Abschreibung ist. Der Mensch, der Gerasener in der Höhle. Bei den Toten hat er gewohnt. Steine hat er sich an den Kopf geschlagen, weil er es nicht ausgehalten hat. Und Jesus ist zu ihm gegangen, weil er keine Angst hatte, schmutzig zu werden. Er ist zu ihm gegangen, weil es sein Herz bewegt hat, dass jemand einsam ist, dass jemand krank ist, dass jemand zurückgelassen wurde. Und er kommt wieder von dieser Reise auf die andere Seite des Sees zu den Gläubigen, zu uns, zu denen, die auf ihn warten und sagen, Jesus, hier sind wir, komm bitte, hilf uns. Und kaum ist Jesus zurück, sind dort viele Menschen. Ich lese ab Vers 21, Markus 5. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Mein Kind war noch nie sterbenskrank. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Vater zu sein und ein sterbenskrankes Kind zu haben. Ich erinnere mich, als unser erstes Kind, Clara, im Ausland Fieber hatte und Schüttelfrost hatte und ich dachte, oh, wird sie jetzt sterben? Typischer Udo, Panik, oh, sie wird nicht sterben. Nicht heute. Sie ist schnell wieder gesund geworden. Es war eine kurze Aufregung. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du deine Tochter siehst, wie sie langsam ihre Kräfte verliert, ihr Lächeln verliert, wie sie immer blasser wird, die Farbe nicht mehr zurückkommt und sie am Sterben ist. Aber dieser Mann weiß es. Und wenn er und seine Kollegen, nenne ich es mal, Jesus nicht immer als authentischen Gottes Sohn erkannt haben, gesehen haben, hat er Vertrauen gehabt, dass vielleicht er helfen kann. Ein Erfahrener, ein Intellektueller ist konfrontiert mit irrationalem Leid. Warum muss ein unschuldiges Kind krank sein? Aber in dieser Predigt geht es nicht um ihn. Und es geht auch nicht um seine Tochter. Denn es geht um sie. Und trotzdem ist dieser Anfang wichtig. Es ist dringend. Die Zeit läuft davon. Jemand liegt im Sterben. Und man muss jetzt handeln. Weil wenn man jetzt nicht handelt, wird jemand Unschuldiges sterben. Und derjenige, der helfen kann, der ist da. Also sollten wir keine Zeit verlieren. Aber unter den Leuten war auch eine Frau, sie, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ein sehr sensibles Thema. Ich staune, dass diese Geschichte es in dieses Buch geschafft hat. Wann hat man sich mit chronischen Unterleibsentzündungen von Frauen beschäftigt in der Bibel? Kaum. Selten. Aber hier wird ein Thema angesprochen, welches damals und ich finde auch heute noch mit sehr viel Scham verbunden ist. Aber es ist wichtig, dass wir von ihr hören, denn sie leidet seit 12 Jahren an einer chronischen Erkrankung. Ich möchte euch mitnehmen, 3. Mose 15. Was bedeutet das, wenn eine Frau diese Krankheit hat? Wie sieht ihr Alltag aus? 3. Mose 15, ab Vers 25. Hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Tage unrein wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer einer dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss sich seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn die Blutungen aufgehört haben, wartet die Frau noch weitere 7 Tage, bis sie wieder rein ist. Wenn ich den Text in Markus 5 richtig verstehe, hatte die Frau keinen Kalender, wo sie planen konnte, wann sie wieder rein ist. Denn dieser Kreislauf fing die ganzen 12 Jahre lang immer wieder von vorne an. Und immer wieder bist du unrein und immer wieder bist du es nicht würdig, angefasst zu werden. Und die Gegenstände, die du berührst, auch die sind unrein und niemand darf sie anfassen. Stell dir vor, du bist einsam, nicht weil du es willst, sondern weil du es musst. Weil die Leute sagen, du bist unrein. Und ich weiß nicht, was das Unrein in unserer Gesellschaft am besten repräsentiert. Sind es psychische Erkrankungen? Sind es bestimmte Lebensstile, die wir nicht teilen können? Was bedeutet das in unserer Gemeinde? Sind es Leute, die ein anderes Verständnis haben, Religiosität auszuleben? Wer ist für uns unrein? Wer sollte aus unserer Meinung nach einsam sein, einsam bleiben? Das kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung meine Gedanken gehen. Warst du schon mal einsam, weil du es musst? Sie hatte sich schon, Vers 26, Markus 5, von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Da gab es Leute, die haben sich gedacht, ich kann dir helfen. Gib mir nur dein Geld und dann helfe ich dir. Ihr kennt das vielleicht, Leute, die euch anrufen und sagen, ihr habt noch Schulden bei irgendeiner Bank, zu der ihr gar nicht gehört. Und dann nehmen sie euer Geld mit Freude und lassen euch alleine. Ich kriege mal so einen Hals, wenn ich Senioren besuche und die erzählen mir, wer da alles anruft. Ja? Leute, die sich an der Unwissenheit anderer bereichern wollen. Das hat sie auch durch. Sie ist nicht wie der Mann am Teich Bethesda, den wir manchmal angucken und sagen, der sitzt 38 Jahre doch krank an dem Teich und macht nichts. Sagen wir ja manchmal, wenn wir die Geschichte lesen. Nee, die Frau macht was. Die macht was. Die hat alles ausgegeben, alles. Weißt du warum? Weil sie nicht mehr einsam sein wollte. Sie wollte nicht mehr alleine sein. Sie war lange genug unrein. Sie wollte gerne leben. Aber ich glaube, irgendwann fragst du dich, habe ich es überhaupt noch verdient zu leben? Habe ich es verdient, in diese Gemeinde zu kommen? Habe ich es verdient, Abendmahl zu feiern heute? Habe ich es verdient? Oder bin ich zu unrein? Sollte ich lieber weggehen? Habe ich das Kreuz verdient? Stimmt das, was Paulus sagt? Ist es Gnade? Oder soll ich einsam bleiben? Nicht, weil ich es will, sondern weil eine Stimme mir sagt, dass ich es muss. Ich finde es schlimm, was hier steht, aber niemand konnte ihr helfen. Und dann kommt noch ein Zusatz, ihr Leiden wurde nur noch schlimmer. Natürlich. Wenn du alles versuchst und es klappt nicht, dann fragst du dich irgendwann, irgendwas muss mit mir falsch sein. Bin ich im falschen Körper geboren oder was ist los mit mir? Und ich sehe, wie junge Leute sich manchmal so zerreißen, weil sie in einer Entwicklungsphase ihres Lebens sind, wo sie nicht wissen, wo gehöre ich hin? Und dann fragen sie sich, bin ich falsch? Und ich sage, du bist nicht falsch. Du bist gerade nur etwas durchgeschüttelt. Und wir alle sind manchmal durchgeschüttelt. Es zeigt sich nur anders. Und wir gehen anders damit um. Aber es heißt nicht, dass wir einsam sein müssen. Das heißt es nicht. Und jetzt wird es wieder ein bisschen heller am Horizont. Vers 27. Dann hatte sie von Jesus gehört. Und deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Da hat sich einiges angestaut. Dass sie den Mut aber noch hat für diesen letzten Rettungsversuch. Nochmal, Entschuldigung, durch die Leute hindurchzugehen und heimlich das Gewand zu berühren. Vielleicht bist du eine Mutter, die sagt, die Familie kommt immer als erstes. Ich muss für meine Kinder stark sein. Ich muss die Pfeile, die auf uns geschossen werden, abfangen. Und die Frage, die ich habe, ist, wo bleibst du? Vielleicht bist du der Vater, der arbeitet 60, 70, 80 Stunden. Aber du kannst gar nicht mehr. Aber du denkst, du musst. Und die anderen sind wichtiger als du. Gerade bei Christen ein sehr edler Gedanke. Aber wie meine Ärztin mal zu mir gesagt hat, was hat deine Familie von dir, wenn du auseinanderbrichst? Bin ich es wert, Jesu Gewand zu berühren? Muss ich mich heimlich von hinten anschleichen? Oder darf ich zu ihm hingehen, hier in sein Haus und sagen, heute nehme ich von deinem Brot und trinke von deinem Wein, weil ich weiß, ich bin es wert. Und ich weiß, gleichzeitig sind wir unwürdig, ich weiß es, keine Sorge. Aber wenn wir uns zu sehr in dieser Unwürdigkeit baden, dann stehen wir irgendwann nicht mehr aus dem Bett aus. Ja? Weil Religion kann helfen, aber auch zerstören. Und sie soll uns helfen und nicht zerstören. Dann sagte sie sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, wenigstens das, dann werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, Die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Es gibt Leute in der Bibel, die wollen Jesus nur für sich. Nikodemus geht nachts für sein persönliches Gespräch zu ihm hin. Die Jünger streiten sich, wer wird neben Jesus sitzen später? Aber die Frau braucht es nicht. Die braucht kein Einzelgespräch. Sie sagt, eine Berührung reicht mir, weil ich glaube, dass ich davon gesund werden kann. Was für ein Glaube. Ich wünschte mir, dass ich diesen Glaube ansatzweise hätte. Dass wenn ich im Auto sitze und nicht mehr weiter weiß, dass ich sagen würde, Gott, ein Gebet reicht. Und ich bewusst bitte ich dich, dass du mir hilfst. Und dann hilft er mir. Was ist das für ein Glaube? Den wünsche ich mir. Und die Frau hat noch nicht mal einen Namen. Aber sie hat einen größeren Glauben als ich. Und ich weiß nicht, wie sie heißt. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass hier eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Dann drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Sie wollte Jesus sehen. Aber er, Jesus, möchte jetzt sie sehen. Warum? Weil er denkt, dass sie ein gutes Beispiel ist. Er denkt, sie ist mehr als die unreine Frau, die nichts anfassen darf. Er denkt, sie ist mehr als die Einsame, die keinen Besuch bekommt, weil sie unrein ist. Er sieht in ihr mehr als die äußeren Umstände, die sie ausmachen. Er möchte sie sehen, weil er glaubt, dass sie ein gutes Beispiel für unseren Glauben ist. Eine Frau, die glaubt, dass eine Berührung ein ganzes Leben verändern kann. Und seine Jünger sagen, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und du fragst dich, wer dich angefasst hat? Es ist genauso, als wenn du im Bus stehst und es ist super eng. Und du fragst dich, wer hat mich angerempelt? Geht eben nicht anders. Die Jünger verlieren sich manchmal in diese Nebensächlichkeiten. Ja, Mensch, komm, jetzt müssen wir weitermachen. Da stirbt immer noch dieses kleine Mädchen. Was ist los bei dir? Wir sind hier nun mal alle in so einer engen Masse. Jetzt scher dich doch nicht darum. Aber es gibt so einen Satz, ich glaube, ein Lehrer oder ein Dozent hat den oft gesagt, Störungen haben immer Vorrang. Ja, Störungen haben Vorrang. Ich brauche mich da auch nicht mit den Jungs hinsetzen, eine Bibelstunde machen und sagen, heute knüppeln wir 3. Mose durch, wenn jemand gerade Probleme zu Hause hat. Machen wir doch nicht. Weil jemand, der sich durchkämpft und in diesen Umständen, der hat es auch nötig. Das macht dir ja nicht auch Spaß. 12 Jahre krank sein und einsam, das sucht sich nicht jeder aus. Jesus blickt weiter um sich herum und versucht herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Und ich habe das Gefühl, dass die Frau sich immer noch weiter versteckt. Ich weiß nicht, wie ihre Erfahrungen mit Männern sind oder waren bis dato. Dass sie die Großen, die Heiligen, die Gemeindevorsteher stören darf. Ich glaube, die bleibt erstmal noch in Deckung, weil sie Angst hat, was gleich kommt. Aber sie muss keine Angst haben. Die Frau war nämlich erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Das wünsche ich uns immer wieder. Ich weiß, Glaube ist nicht geradlinig und immer schön, aber es ist auch nicht immer schlimm, hoffentlich. Denn es gibt diese Momente, wo auf einmal wieder alles Sinn macht, Sinn ergibt. Wo wir denken, warte mal, heute bin ich meinem Jesus ein Stück weit näher gekommen. Und das ist eine Möglichkeit, heute, wenn wir uns daran erinnern, dass er Schmerzen ausgehalten hat für uns. Weil er gesagt hat, du bist es wert, du bist würdig, dass mein Blut für dich fließt. Dass mein Körper zerstochen wird für dich, weil du mir wichtig bist. Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist jetzt gesund. Du bist jetzt gesund. Lebe dein Leben. Dein Glaube hat dich geheilt. Und ich möchte dir Mut zu sprechen, dass wenn du der Vater bist, der sagt, ich muss arbeiten wie ein Tier, damit es der Familie gut geht. Oder die Mama, die ständig beschossen wird von irgendwelchen äußeren Umständen. Du darfst Ja sagen, wenn man dir Hilfe anbietet. Du darfst sogar die Hilfe einfordern, wenn du sie brauchst. Du musst nicht einsam bleiben. Du musst nicht einsam bleiben. Und jetzt ende ich vielleicht mit einem ungewöhnlichen Vers. Aber der ist mir wichtig. Vers 35. Noch während er mit der Frau redete, kamen nämlich einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Stell dir vor, du bist diese Frau und dann nimmst du dir diesen Mut zusammen, nach 12 Jahren des Leidens endlich geheilt zu werden. Und du klopfst dir vielleicht schon auf die Schulter, dass du dich getraut hast und dann wirst du tatsächlich gesund. Und dann stirbt dieses Mädchen? Die Lernerfahrung ist doch dann folgende. Wenn ich mir Hilfe einfordere, dann geht das Boot ohne mich unter. Wenn ich als Familienvater dann doch weniger arbeite, dann geht die Familie unter. Wenn ich als Mutter nicht immer stark bin, dann geht die Familie unter. Weil dann kommt einer und sagt dir, na, wärst du mal da geblieben. Oh Frau, hättest du dich mal zurückgehalten, dann wäre das Mädchen noch am Leben. Wir haben es leicht, wir wissen, dass dieses Mädchen wieder leben wird, aber sie nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass es andere Mächte gibt, die uns daran hindern wollen, uns zu öffnen, uns Hilfe in Anspruch zu nehmen und uns ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir es doch tun. Aber Jesus sieht auch den anderen. Jesus sieht auch das sterbende Mädchen. Und bei Lazarus hat er das auch nochmal gezeigt, dass der Tod überwindbar ist und dass selbst Tote wieder lebendig werden können. Und das ist die Botschaft, an die wir glauben, die uns auszeichnet, dass wir einen Gott haben, der selbst Tote wieder lebendig werden lässt. Amen.